Ich möchte mit uns heute einen Text betrachten, über den ich schon mal gepredigt habe. Und zwar passt er ganz besonders zum Jahresanfang. Und zwar Philipper Kapitel 3. Der Brief an die Philipper Kapitel 3. Auch der Brief an die Philipper, ein Brief des Apostels Paulus, der uns viele eindringliche Dinge weitergibt. Wir möchten in den nächsten Predigten schon den Römerbrief weitermachen. Aber heute jetzt einen Text aus dem Brief an die Philipper. Philipper Kapitel 3. Da möchte ich hier lesen die Verse 5 bis 18. Entschuldigung, Vers 7 ist es. Aber was mir Gewinn war, sagt Paulus, das habe ich um Christi willen für Schaden gerechnet. Ja, ich achte nun auch alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Unrat, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, dass ich nicht meine eigene Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz habe, sondern die, welche durch den Glauben an Christus erlangt wird, die Gerechtigkeit aus Gott, aufgrund des Glaubens, zu erkennen ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, dass ich seinem Tode ähnlich werde, ob ich vielleicht zur Auferstehung aus den Toten gelangen möchte, nicht, dass ich es schon erlangt habe oder schon vollendet sei. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus ergriffen bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eins aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vor mir ist, und jage nach dem Ziel, dem Kampfpreis der himmlischen Berufung, Gottes in Christus Jesus. So viele nun vollkommen sind, wollen wir allzu gesinnt sein. Und wenn ihr über etwas anderes denket, so wird euch Gott auch das offenbaren. Nur lasst uns, wozu wir auch gelangt sein mögen, nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbilde habt. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe, nun aber auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes Christi, welcher Ende das Verderben ist, deren Gott der Bauch ist, die sich ihrer Schande rühmen und aufs Irdische erpicht sind. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch als Retter den Herrn Jesus Christus erwarten, welcher den Leib unserer Niedrigkeit umgestalten wird, dass er gleichgestaltet werde dem Leibe seiner Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch welche er sich auch alles untertan machen kann. Der zentrale Vers dieser Predigt ist der Vers 14. Eins aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vor mir ist, und jage nach dem Ziel, dem Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Und die Überschrift der heutigen Predigt heißt Zielorientiert leben. Zielorientiert leben. Und einige waren ja über Mitternacht wach. Ich selber habe es nicht ganz geschafft. Ich habe den Raketenrummel verschlafen. Das heißt, gehört habe ich es, aber ich bin nicht extra aufgestanden. Viele Raketen wurden wahrscheinlich in dieser Nacht abgeschossen, zumindest dem Lärm, den ich vernommen habe. Auch Böller wurden etliche verschossen. Und sicherlich kommen heute noch ein paar Nachzügler hinterher, aber das meiste ist wohl vorbei. Es ist endgültig. Das neue Jahr 2012 hat begonnen. Wir sind im Jahr 2012, der erste Tag. Das alte Jahr 2011 liegt hinter uns und ein neues Jahr liegt vor uns. Ein ganzes Jahr. Ein neues Jahr 2012. Und noch wissen wir nicht, was in diesem neuen Jahr alles sein wird. Wir wissen nicht, was wir dann am 31. Dezember 2012 sagen können, was da wieder alles war. Und vielleicht stellst du dir auch die Frage, Der eine oder andere unter uns, was wird wohl in diesem Jahr wieder alles sein? Was wird in meinem persönlichen Leben alles sein? Wird es besser werden als das letzte Jahr? Oder wird es noch anstrengender werden? Werde ich vielleicht noch tiefer in die Leiden Jesu Christi hineingenommen, so wie wir es gerade von Paulus gelesen haben? Wir haben auch Anteil seiner Leiden. Vielleicht fragt sich der eine oder andere, was wird in dieser Welt geschehen in diesem Jahr? Ich habe in letzter Zeit öfters was davon vernommen, dass Lichtarbeiter und New Age-Anhänger im Jahr 2012 etwas ganz Besonderes erwarten, nämlich ein neues Zeitalter soll da anbrechen. Auch sind manche der Meinung, in diesem Jahr würde die Welt untergehen, weil der Maya-Kalender in diesem Jahr endet. Also für manche wird dieses Jahr die Welt untergehen. Doch ich dachte, wie gut ist es, dass wir die Bibel haben. Gottes Wort, die Bibel. Und dass wir uns nicht mit solchen Angstmachereien einlassen brauchen. Das sind nämlich falsche Prognosen. Die Welt wird ins Jahr 2012 nicht untergehen, weil es die Bibel sagt, sie wird nicht untergehen. Weil der Herr Jesus noch 1000 Jahre auf dieser Erde regieren wird, darum wird sie noch nicht untergehen. Die Welt wird erst vergehen, wenn das 1000-jährige Königreich vollendet ist. Dann lässt es Gott zu. Himmel und Erde werden vergehen. Aber seine Worte werden sowieso niemals vergehen. Wie gut ist es, dass wir Gott und sein Wort kennen. Wie gut ist es, dass unser Herr und Gott alles, aber auch alles in seiner allmächtigen Hand hält und trägt. Und bedenken wir hierbei auch für das neue Jahr, ihm entgleist nichts. Aber auch gar nichts. Weder in diesem Weltgeschehen, noch in deinem und auch in meinem persönlichen Leben. Unser Herr und Gott, der weiß auch, er weiß es ganz genau, was in diesem Jahr alles auf dich und auf mich zukommen wird, was auf die Menschheit zukommen wird. Unser Herr und Gott weiß es, wo Katastrophen geschehen werden. Da wird auch in diesem Jahr sicherlich einiges geschehen. Das sagt uns die Bibel. Auch in Kriegen, an Leid, an Geschrei, an Unfällen. Das wird nicht verborgen bleiben. Machen wir uns da keine Illusionen. Aber Gott entgleist nichts. Er weiß ganz genau, wer in diesem Jahr auch sein Leben lassen wird oder dem es genommen wird. Und er weiß auch, welche Menschen in diesem Jahr geboren werden, die zur Welt kommen als Säuglinge. Oder wer sich in diesem Jahr vielleicht auch noch bekehrt. Wir wissen es nicht. Keiner von uns weiß es genau, was alles auf uns zukommen wird. Trotzdem, dass wir Gottes Kinder sind, wissen wir auch nicht über alle Einzelheiten Bescheid. Dennoch ist uns Gottes Ratschluss und sein Fahrplan nicht verborgen. Gott hat uns sein Wort gegeben. Wir wissen um seinen Ratschluss, wie es weitergehen wird. Und welch eine Freude und welch eine Genugtuung ist es. Das ist auch für mich immer wieder ganz persönlich, aus Gottes Wort so viele Dinge zu wissen, Klarheit darüber zu haben, was die Vorhaben, was der Ratschluss Gottes ist. Und wir können es wissen auch für das neue Jahr. Wir als Kinder Gottes, wir können nur gewinnen. Wir können nur gewinnen. Wir als Kinder Gottes, wir haben nämlich eine große und eine herrliche Zukunft. Das ist das Wunderbare. Wir brauchen nicht dieser Welt und diesem diesseitigen Leben nachzujammern. Vielleicht tun wir das manchmal, aber das ist nicht richtig. Nein, wir dürfen nach vorne schauen. Wir dürfen nach vorne schauen, auch in diesem neuen Jahr. Der Apostel Paulus, der sagt sogar, ich strecke mich aus nach vorne. Er greift nach vorne, nicht nach hinten. Und der Apostel Paulus, der hält sich nicht so sehr in der Vergangenheit auf. Der führt uns nicht so sehr in die Vergangenheit zurück. Er jammert auch nicht herum. Ach, wenn es doch nur wieder so wäre wie früher. Und wenn ich doch nur noch jünger wäre. Und wenn es doch so wäre, wie es damals war. Und das ist der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte. Aufhalten am Vergangenen. Aufhalten am Vergangenen. Ich bin mir gewiss, dass es nicht wenige Kinder Gottes gibt, die gerne nach hinten schauen. Immer sich so an den alten Dingen aufhalten, an den alten Zöpfen auch. Vielleicht tut es einem weh, wenn die Jahre verstreichen. Wenn man älter wird. Wenn man aus den jungen Jahren herauskommt. Ins mittlere Alter kommt. Oder auch ins höhere Alter. Dabei möchte eigentlich jeder Mensch jung und agil bleiben. Das zeigt uns sowieso die ganze Gesellschaft. Die ganze Welt ist ohnehin momentan darauf ausgerichtet, immer jung und aktiv zu bleiben. Vielleicht richten wir uns auch oft zu sehr auf das Diesseits aus. Und dass wir so sehr am Jungbleiben festhalten, so sehr daran festhalten, dass wir uns in dieser Welt festlegen und einquartieren, so gut wie möglich, und dass wir letztendlich sogar diese Welt sehr ungern verlassen. Doch, liebe Geschwister, das widerspricht dem, was die Bibel sagt. Da müssen wir herauskommen, da müssen wir uns entwurzeln lassen. Denn die Bibel sagt uns ganz klar, das haben wir vorhin gelesen, dass wir hier auf Erden Fremdlinge sind. Wir sind Fremdlinge hier auf Erden. Wenn du dem Herrn Jesus angehörst, dann bist du ein Fremdling hier auf der Erde. Die Erde ist für dich und für mich nur ein begrenzter Aufenthaltsort geworden. Und deine wahre Heimat ist nämlich im Himmel. Wenn wir an den glauben, der sein Leben für uns am Kreuz gelassen hat, der Herr Jesus. Paulus sagte hier in Vers 20, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch als Retter den Herrn Jesus Christus erwarten. Da ist unser Bürgerrecht. Ein wenig anders ausgedrückt könnte man auch sagen, wir sind hier auf der Erde in Anführungszeichen nur Außendienstmitarbeiter. Vielleicht ist das ein kleiner Vergleich. Wir sind nur Außendienstmitarbeiter. Und jeder Außendienstmitarbeiter, der wird eines Tages wahrscheinlich wieder an die Ausgangszentrale zurückkehren. Wäre merkwürdig, wenn es nicht so wäre. Alle Außendienstmitarbeiter, die kommen wieder zur Zentrale zurück. Und ich frage uns heute Morgen, freuen wir uns, eines Tages an der Zentrale zu sein? Nicht mehr Außendienstmitarbeiter zu sein, sondern dann im Innendienst zu sein. Und es kann sehr, sehr bald sein, dass wir in der Zentrale sind, im Innendienst, dass wir im Himmel sind. An dem Ort sind, wo unser Bürgerrecht ist, unser wahres Bürgerrecht. Dort, wo unsere wahre Heimat ist. Das kann sehr, sehr bald geschehen. An dem Ort, von dem uns der Herr Jesus sagt, und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder. Und ich werde euch zu mir nehmen, sagte Herr Jesus. Auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Wir haben momentan keinen Einblick in den Himmel. Aber wir werden da sein, wo er ist. Da, wo unser Bürgerrecht ist, da werden wir hingelangen. Da wird uns der Herr Jesus hinholen. Und es wird unaussprechliche Freude sein, wenn wir dort sind, wo auch er ist. Wenn wir ihn endlich sehen, in all seiner Macht und Herrlichkeit, wenn wir ihn schauen dürfen. Und wenn auch wir den Leib seiner Herrlichkeit haben dürfen. Wenn wir nicht mehr diesen Leib haben dürfen, die Gegenwärtigkeit der Sünde, wenn das alles weg ist. Wenn keine Sünde und kein Gebrechen und kein Leid mehr da sein wird. Also, wir als Christen, wir können letztendlich nur nach vorne schauen. Schauen wir nach vorne, auch in diesem neuen Jahr. Wir sollen dem Herrn Jesus nachfolgen. Wir sollen auf ihn schauen und ihn jeden Tag vom Himmel her erwarten. Wir wissen weder Tag noch Stunde, an welchem unser Herr kommen wird. Die Frage, die an uns immer wieder aufs Neue geht, sind wir bereit auf seine Wiederkunft? Nun, wir sind noch am ersten Punkt, aufhalten an Vergangenem. Sicherlich dürfen wir auch über das Vergangene nachdenken, das ist nicht verboten. Und wir dürfen auch erkennen, was der Herr in unserem Leben bisher alles getan hat. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, sagt auch der Psalm. Wir dürfen uns für all das Gute bedanken. Wann aber wird es gefährlich? Erstens, wenn wir so in der Vergangenheit kleben, dass wir nicht die Freudigkeit und die Kraft haben, nach vorne zu gehen. Ach, ich möchte doch lieber, dass es so bleibt, wie es jetzt ist. Möchte doch gar keine Veränderung. Ich möchte doch mich lieber mal so ein Nest bauen und da möchte ich mich jetzt festsetzen und dann möchte ich eigentlich gar nicht mehr vorwärts gehen. Das ist nicht das, was uns die Bibel zeigt, nein. Wir werden nie so ein Nest haben auf Erden, dass wir sagen können, jetzt können wir uns ausruhen, jetzt ist alles geschafft. Das wird nie sein. Nie, nie, nie. Sonst halten wir uns nämlich, kleben wir fest oder wenn wir uns dann an vergangenen Dingen aufhalten, dann haben wir keine Freudigkeit und keine Kraft, nach vorne zu gehen. Es gibt auch manche Kinder Gottes, die sich zwar bekehrt haben, aber immer auf ihre vergangenen Leistungen vielleicht zurückschauen. Die vielleicht auf ihre Bekehrung stolz sind und daran festhalten. Ich habe mal in meinem ersten Jahr der Bekehrung zu einem gläubigen Bruder gesagt, ich habe mich bekehrt. Hat er gesagt, was hast du gemacht? Du hast dich bekehrt. Weißt du, wer dich bekehrt hat? Das hast nicht du gemacht, das hat Gott gemacht. Das hat er durch seinen Geist an dir vollzogen. Du musst dich halt ja sagen, aber er hat's vollbracht. Da wusste ich eigentlich gleich, was ich überhaupt vollbracht habe, nämlich gar nichts. Er hat's gemacht. Also wir können uns nicht einmal stolz sein auf unsere Bekehrung. Auch nicht, wenn wir uns haben taufen lassen. Auch da können wir uns kein Ruhebett verschaffen, nein. Wir brauchen auf nichts stolz sein. Wir kommen so schnell in Sünde, wenn wir irgendetwas auf uns halten. Unser Herr Jesus, der hat dich und mich nicht errettet, weil gerade du oder ich vorher so ein toller Mensch war. Oder weil wir vielleicht irgendwelche Dinge vorzuweisen haben. Nein. Er hat dich und mich errettet, weil er dich und mich liebt. Wir haben es vorhin gehört im Abendmahl. Weil wir verlorene Sünder waren. Aber bitte, wir müssen auch unterscheiden. Bei Gott gibt es, wenn die Wiedergeburt stattgefunden hat, eine neue Stellung. Die Bibel bezeichnet uns nicht mehr als Sünder. Wir sündigen noch, ja, das ist richtig, die Sünde ist noch gegenwärtig. Aber wenn wir erlöst sind durch die Kraft des Blutes Jesu, dann sind wir zu Kindern Gottes geworden. Die Bibel spricht zu Kindern Gottes nicht mehr als Sünder. Wir haben eine neue Stellung in Christus Jesus. Ist aber jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, ein Neues ist geworden. 2. Korinther 5, Vers 17. Eine neue Stellung, ein Vorrecht ist das, eine neue Stellung zu haben, Kind Gottes zu heißen. Allen denen aber, die er aufnahm, gab er das Anrecht bzw. Vollmacht, Sünder zu heißen. Nein, Kinder Gottes zu heißen. Das ist unsere neue Stellung in ihm. Durch Jesus Christus sind wir gerechtfertigt vor dem lebendigen und heiligen Gott. Und das ist ein hoher Anspruch. Wunderbar. Aber dazu dürfen wir uns auch stellen, ohne irgendeinen Stolz dabei zu haben. Also der Herr Jesus hat dich und mich errettet, weil wir verlorene Sünder waren. Heute sind wir Kinder Gottes aus seiner Gnade. Und ich denke mal, wenn einer hätte viel von sich halten können, dann wäre es sicherlich der Apostel Paulus gewesen. Auch in dem schon, was er vorher geleistet hat, in seinem Bezug auf Gott. Schon vor seiner Bekehrung, da hat er geeifert um Gott. Er hat Gott gefallen wollen. Er wollte das Gesetz halten, um jeden Preis. Er war einer der Obersten der Pharisäer. Er hat sich angestrengt ohne Ende. Er hat sich außerordentlich bemüht. Er hat das Gesetz peinlichst befolgt. Und er wollte Gott gefallen und Gott dienen. Er hatte sicherlich die Heiligen Schriften studiert. Er kannte sich darin weitgehend aus. Und Paulus, der hätte wirklich allen Grund gehabt, an der Vergangenheit festzuhalten. Ja, ich war ja so ein eifriger und guter Mensch. Darum hat mich Gott errettet. Allein schon sein ganzes Ansehen, das er damals im Volk genossen hat, als einer der obersten Pharisäer, das muss gewaltig gewesen sein. Doch was sagt der Apostel Paulus über seine Vergangenheit? Er sagt nicht, so schlecht war ich ja auch wieder nicht. Oder an manchen kann ich schon noch festhalten. Oder auf meine früheren Leistungen, da kann ich schon noch ein bisschen was drauf halten. Sagt das der Apostel Paulus? Nein. Der Apostel Paulus, der hält nicht an seinen früheren Dingen fest. Er hält nicht am alten Menschen und an seinen vergangenen Leistungen fest, nein. Sondern was sagt er hier in Vers 7? Kapitel 3, Vers 7. Was mir Gewinn war, also was ich damals für sehr gut erachtet habe, das habe ich um Christi willen für Schaden gerechnet. Und in Vers 8 sagt er, Ja, ich achte nun auch alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, und ich achte es für Unrat. Warum? Damit ich Christus gewinne. Also er nimmt völligen Abstand von seiner Vergangenheit, von seinem alten Leben. Er sagt, ich achte es für Unrat. Es ist nicht mehr wert, daran festzuhalten. Luther 1912 übersetzt daran an der Stelle, ich achte es für Kot. Schöner finde ich die Übersetzung von Schlachter 2000, wo es heißt, ich erachte es für Dreck. Es ist Dreck, an dem ich vorher festgehalten habe. Ich denke, das ist der trefflichste Ausdruck für uns heute, um das zu verstehen und einordnen zu können. Paulus sagt, das, was mir vorher ein Gewinn war, was ich vorher für kostbar und wertvoll erachtet habe in meinem Leben, das erachte ich nun als Schaden. Es dient mir nicht mehr. Es schädigt vielmehr mein geistliches Leben. Die Dinge aus meinem vergangenen Leben sind mir heute nicht mehr nützlich. Er kann sagen, ich hatte damals eine völlig andere Lebensausrichtung. Ich hatte ganz andere Ziele gesetzt als heute, die ich um Christi willen setze. Ich hatte meine eigene Ehre und meinen eigenen Erfolg gesucht. Ja, das kann der alte Mensch sicher sagen. Ich habe nach meinem eigenen Willen gelebt. Ich wollte mein Leben so einrichten, wie ich es für richtig gehalten habe. Paulus hat es auch nicht schlecht gemeint. Er hat sogar irgendwo an Gott geglaubt. Das kann man ihm nicht unterstellen. Er hat versucht, die Dinge richtig zu machen. Menschlich gesehen hatte er es sicherlich zu vielem gebracht. Aber er sagt, ich erachte es alles für Schaden. Und er sagt an anderer Stelle, jetzt kenne ich Jesus Christus. Jetzt habe ich Christus erkannt. Und da gerät alles andere in den Schatten. Mein Leben hat sich gewendet. Ich halte nicht mehr an der Vergangenheit fest. Nein, nun lebe ich für Christus. Für denjenigen, der für mich gestorben und auferstanden ist. Ich suche nicht mehr das Meine, sondern jetzt frage ich den Herrn Jesus, was willst du, dass ich tun soll? Wie kann ich dir am besten dienen? Mit der Bekehrung hat es angefangen und mit der Taufe hört es noch lange nicht auf. Liebe Geschwister, das ist ein guter Anfang, wenn wir uns bekehrt haben. Und auch, wenn man dann den Schritt zur Taufe macht und auch weitergeht. Aber wie ich es vorhin schon gesagt habe, ein Ruhekissen hat der Herr uns hier auf Erden nicht bereitet. Im Gegenteil, der Herr Jesus sagt in Lukas 9 zu jemandem, der dem Herrn nachfolgen wollte, dann aber doch noch an seiner Vergangenheit festhalten wollte, ja, ich muss zuerst noch da mich kümmern um meine Eltern, um meine vorigen Gelegenheiten und dies und jenes, dann warnt ihn der Herr Jesus und sagt in Lukas 9, Vers 62, wer seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, der ist nicht geschickt zum Reiche Gottes. Das heißt auch unter anderem, die Nachfolge hört nie auf. Wer seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt. Also wenn wir jetzt ins neue Jahr gehen und unser sehr im alten Jahr festhalten, ist nicht gut. Wir dürfen schon daran denken, was der Herr Gutes getan hat. Aber wir sollen vorwärts gehen. Wenn ein Ackersmann auf dem Felde mit dem Ross pflügt, sicherlich kennt ihr dieses Bild, heute hat man moderne Maschinen, was würde da zustande kommen, wenn er ständig zurückblicken würde? Der wüsste gar nicht mehr, wo er vorne rauskommt. Der hätte gar keine Zielorientierung mehr. Da würde so eine ganz krumme Furche rauskommen. Oder was würde zustande kommen, wenn er die Hand vom Pflug nehmen würde? Da würde sofort das Ross losspringen und wahrscheinlich würde der Acker gar nicht mehr bearbeitet werden können. Da würde nichts Gutes dabei herauskommen. Also, wer seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, der ist nicht geschickt zum Reiche Gottes, sagt der Herr. Das heißt für uns dran zu bleiben. Das heißt für uns vorwärts zu gehen und in der Nachfolge des Herrn zu bleiben. Wer sich viel in der Vergangenheit aufhält, der kommt nicht richtig vorwärts. Der Ackersmann, der viel zurückschaut, der kann nicht keine Zielgerade ziehen. Paulus sagt in Vers 14 zugleich, Eins aber tue ich. Eines aber tue ich. Er sagt, ich vergesse vieles. Ich vergesse nämlich, was da hinten ist. Ich vergesse, was da hinten liegt. Das ist Vergangenheit, das ist vorbei. Ich strecke mich aus nach dem, was vor mir ist. Das ist ihm wichtig. Ich strecke mich aus. Ich lehne mich hinein in das neue Jahr 2012. Strecke mich aus nach dem, was vor mir ist. Ich lebe mit Christus. Er hat am Kreuz für mich bezahlt. Er hat sein Blut für mich vergossen. Also der erste Punkt, festhalten an der Vergangenheit. Der zweite Punkt, die Gegenwart. Die Gegenwart. Kommen wir zum Jetzt und Heute. Kommen wir zur Gegenwart. Paulus sagt hier in Vers 14, und ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, und jage nach dem Ziel, dem Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Und das ist das gegenwärtige Leben von Paulus. Das ist seine Gegenwart, in der er lebt. Sich nach vorne auszustrecken und dem Ziel hinterher zu jagen. Also er streckt sich regelrecht danach aus, nach der Zukunft, nach dem, was vor ihm liegt. Vielleicht strecken wir uns auch jeden Tag aus. Ich weiß es nicht. Zumindest vielleicht mal Arme und Beine morgens beim Aufstehen. Ich weiß nicht, wie das der Einzelne von euch macht. Die Muskeln und die Glieder werden dann gedehnt und gespannt. Man kommt wieder so langsam in Bewegung. Da kommt der ganze Körper wieder in Fahrt. Ähnlich macht es Paulus im geistlichen Leben. Der streckt sich auch aus, damit er in Fahrt kommt, damit er in Bewegung kommt, damit er nicht stehen bleibt. Paulus gibt uns hier diesen Anschauungsunterricht. Er bleibt nicht stehen, sondern er sagt, ich strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. Er ist in Bewegung und er hat keine Angst vor der Zukunft, keine Angst vor dem Jahr 2012. Er hat auch keine Angst vor den Zukunftsprognosen des Jahres 2012, nein. Er lässt sich nicht zurückschrecken vor Zukunftsprognosen oder vor dem, was alles noch sein könnte. Nein, Paulus, der hat letztendlich auch keine Angst vorm Altern und vorm Sterben. Vielleicht denken wir, ja, jetzt macht der Reinhold den Paulus schöner, als wie er tatsächlich gelebt hat. Komm, jetzt hör auf, den Paulus so darzustellen, als ob er vollkommen wäre. Nun, ich möchte Paulus nicht vollkommener machen, als dass er uns zeigt in seinem Wort. Philipper 1, Vers 21 zeigt uns, dass Paulus wirklich diese Einstellung hatte. Philipper 1, Vers 21. Er kann es bezeugen. Es ist nur eines, was mein Leben ausfüllt. Nur eines. Nichts anderes. Es ist nur eines, was mein Leben erfüllt. Und das ist Christus. Man kann es so Fanatismus darstellen, aber Paulus war kein Fanatiker. Er hat den Herrn Jesus über alles geliebt. Und er kann sagen in 1 Vers 21, denn für mich ist Christus das Leben. Für mich gibt es nichts anderes. Für mich ist Christus das Leben. Und er sagt sogar hier im zweiten Teil von Vers 21, und das Sterben, das ist mein Gewinn. Er sagt, ich kann nur gewinnen. Das Sterben kann mir nur Gewinn bringen. Wenn Christus mein Leben ist, dann kann auch Sterben nur Gewinn sein. Das Sterben ist letztendlich nur der letzte Schritt in der bevorstehenden Zielgerade, um das Ziel zu erreichen. Sterben ist mein Gewinn. Natürlich, wir kommen vielleicht manchmal auch in dieses Denken, wenn wir in vielen Problemen drin stecken. Ach, jetzt möchte ich lieber allem entfliehen, die Welt verlassen und dann lässt einen der Herr dann doch noch auf dieser Erde. Es ist auch nicht in unserer Hand, wann wir diese Erde verlassen werden. Oder wenn manche mit Selbstmordgedanken auch umgehen, auch Kinder Gottes sind manchmal auch davon behaftet. Aber wir dürfen nicht uns selber das Leben nehmen. Ein Kind Gottes hat nicht das Recht, sich das Leben zu nehmen. Wann wir diese Welt verlassen werden, das liegt allein in Gottes Hand. Und auch wie es in einem Lied heißt, meine Zeit steht in deinen Händen. Unsere Zeit steht in seiner Hand. Daran wollen wir festhalten. Aber wir wissen nicht, wann der Herr uns abberufen wird. Wir wissen nicht, was der Herr in diesem Jahr alles zulässt. Oder ob wir im nächsten Jahr noch alle beieinander sind wie heute. Zudem weiß Paulus, die Zeit, die uns der Herr Jesus hier noch auf Erden gibt, die ist überaus wertvoll. Die ist überaus kostbar. Warum? Um in dem Herrn Jesus noch ein wenig Frucht zu wirken für die Ewigkeit. Er bringt es in Kapitel 1, Vers 22 zum Ausdruck. Einerseits weiß er, sterben ist, das ist Gewinn, aber er sagt hier in Vers 22, wenn aber das Leben im Fleische mir noch Gelegenheit gibt zu fruchtbarer Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll, sagt er. Also einerseits möchte ich gerne noch ein bisschen Frucht wirken hier auf Erden für den Herrn. Andererseits möchte ich natürlich auch gern bei ihm zu Hause sein. Ich weiß nicht, was ich wählen soll, sagt Paulus. Denn ich werde von beidem bedrängt. Er sieht beide Seiten. Beides ist unendlich kostbar. Ich habe Lust abzuscheiden, sagt er in Vers 23, und bei Christus zu sein. Was auch viel besser wäre, ganz klar. Aber in Vers 24 sagt er, aber es ist nötiger, im Fleische zu bleiben, um euretwillen, also um die Gemeinde zu Philippi, damit er dort noch ein bisschen Frucht wirken kann. Und liebe Geschwister, ich denke, das ist genau die richtige Einstellung. Einerseits möchten wir sehr, sehr gerne bei Christus sein, andererseits müssen wir die Chance und die Gnade sehen, die uns der Herr noch gibt, hier auf Erden noch ein wenig Frucht für ihn zu wirken. Das ist die richtige Einstellung für die Gegenwart. Anfangs in meinem Glaubensleben, da habe ich von manchen Geschwistern gehört, merk dir eins, die Zeit hier auf Erden ist das Kostbarste, was dir der Herr gibt. Die Zeit ist das Kostbarste, was dir der Herr gibt. Da dachte ich, das ist ja nicht so problematisch, also ein Tag hin oder her oder ein paar Stunden hin oder her, so kommt es ja auch nicht drauf an. Aber umso mehr, dass man reinwächst ins Glaubensleben, muss es heute sagen, die Zeit ist das Kostbarste, was uns der Herr gibt. Und was wir mit unserer Zeit machen, das ist sehr entscheidend. Paulus sagt, er möchte gern noch ein bisschen Frucht wirken. Er möchte deswegen noch auf Erden sein, aber er möchte zugleich auch so gerne bei Christus sein. Und genauso sollten wir auch denken. Es ist jeder Tag Gnade, den der Herr uns noch gibt, um ein wenig Frucht zu wirken. Andererseits möchten wir auch gerne bei Christus sein. Die Bibel, die sagt uns an anderer Stelle, dass wir als Kinder Gottes die Zeit auskaufen sollen, dass wir weise sein sollen und die Zeit auskaufen. Und ich denke, das ist sehr entscheidend, dass wir die Zeit auskaufen, die er uns noch gibt. Dass wir die Zeit in Gebrauch nehmen, um dem Herrn Jesus zu dienen, mit den Möglichkeiten, die wir haben, mit der Kraft, die er uns gibt, um die Dinge wahrzunehmen, die er uns zeigt. Somit ist jeder Tag und jede Stunde sehr, sehr wertvoll, die wir aus der Hand Gottes bekommen. Also bedenken wir, Zeit ist etwas sehr Kostbares, das sich auch nicht erkaufen lässt. Wir können vieles kaufen, aber Zeit können wir uns nicht kaufen. Sondern die Zeit ist ein Geschenk an dich und an mich von Gottes Gnade, dass wir noch für ihn wirken dürfen. Paulus, der streckt sich also gegenwärtig in seinem gegenwärtigen Wandel nach dem Ziel aus. Einerseits das Ziel, bei Christus zu sein, andererseits hier auf Erden noch Christus zu dienen. Sein Ziel ist nicht die Errettung. Paulus weiß es schon lange, dass er errettet ist, und ich hoffe, ihr wisst es auch alle, dass ihr errettet seid. Und wer es noch nicht weiß, der weiß es hoffentlich bald, wenn er sich zum Herrn Jesus bekehrt hat. Die Errettung ist nicht unser Ziel, ganz bestimmt nicht, sonst stimmt etwas nicht mit uns. Die Errettung ist ein Gnadengeschenk Gottes. Was ist denn das Ziel des Paulus? Das Ziel des Paulus, das ist die himmlische Berufung und darauf gilt es zu schauen. Und dafür sollen wir auch unsere Zeit einsetzen. Er spricht nämlich von dem Kampfpreis der himmlischen Berufung. Und die wurde uns nicht in den Schoß gelegt. Paulus weiß es ganz sicher, die Berufung im Himmel, die Stellung, die wir im Himmel haben werden, wir haben alle die Stellung, Kinder Gottes zu sein, das ist sein Gnadengeschenk. Aber die Stellung, die Berufung, die wir im Himmel haben werden, die wird uns nicht einfach in den Schoß gelegt. Die fällt uns nicht einfach in den Schoß, sondern das ist ein Kampfpreis, sagt Paulus. Es gilt also, dem Herrn Jesus zu dienen, sich für ihn in Bewegung setzen zu lassen. Und es war für mich eindringlich, gestern ist der Max, wer ihn kennt, aus Landshut, Christ heißt der Nachname, oder Christl, ich bin mir nicht ganz sicher, der ist extra zu uns gekommen, weil ich ihn gefragt habe, ob er bei uns ein bisschen helfen würde, die Türen einzusetzen. Und er hat sich gefreut, er kam auch sofort. Und als er dann fertig war, dann habe ich ihn gefragt, ob ich ihm wenigstens ein bisschen was erstatten darf für sein Material, das er mit eingebracht hat. Und wisst ihr, was er zu mir gesagt hat? Er sagte, Reinhold, willst du mich etwa um meinen Lohn bringen? Ich habe bei ihm ein schlechtes Gewissen bekommen. Er hatte also etwas von dem erkannt, das hat mich sehr gewundert. Es gibt einen Lohn bzw. einen Kampfpreis, den uns der Herr zukommen lassen will. Und den wollte er sich nicht nehmen lassen. Er wollte nicht mal einen Dank dafür. Das ist die richtige Einstellung. Paulus vergleicht den Wandel der Gläubigen auch mit einem Sportläufer. Wir wissen aus 1. Korinther 9, dass er dort sagt, wisset ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt. Laufet so, dass ihr ihn erlanget. Was denkt ihr, wird es einem Wettläufer egal sein, wann er ans Ziel kommt oder wie er ans Ziel kommt? Mein, der hat seinen Start und irgendwann ist da das Ziel, weiß nicht, 50, 100 oder 200 Meter Lauf, was er das gibt. Wird es ihm egal sein, wann er ans Ziel kommt oder wie er ans Ziel kommt? Nein, ganz bestimmt nicht. Er möchte mit dem bestmöglichen Ergebnis ans Ziel kommen. Und deshalb bringt er auch seinen ganzen Einsatz und spurtet so schnell er kann und legt allen unnötigen Ballast und Unrat ab. Er schleppt nicht noch einen Rucksack mit sich rum und andere Dinge. Das kommt mit den Wanderstiefeln. Wird sicher Sportschuhe anziehen oder die leichtesten Schuhe, die er hat. Er bringt ganzen Einsatz. Und Paulus vergleicht es mit dem Leben von uns Gläubigen. Das heißt nicht, dass wir die ganze Zeit in der Gegend rumspringen sollen. Nein, das meint er nicht. Wir sollen nüchtern und besonnen sein. Aber wir sollen unser Leben dahingehend ausrichten auf das Ziel. Also bitte nicht missverstehen. Es geht bei Gott nicht wie in unserer Leistungsgesellschaft. So nicht. Bei ihm zählen auch nicht nur praktische Einsätze. So auch nicht. Bei Gott zählt vielmehr mehr die Hingabe an ihn. Bei ihm zählt die innere Einstellung, die wir mitbringen. Die Liebe, die wir ihm erweisen. Und ob wir tagtäglich wirklich auf ihn ausgerichtet leben. Ob wir zu seiner Ehre leben. Und andererseits ist es natürlich auch mit unserem Tun und mit Werken verbunden. Doch, liebe Geschwister, wenn wir das Ziel nicht vor Augen haben, dann werden wir uns irgendwo in dieser Zeit und Welt verlieren. Es gibt tausend Möglichkeiten, wie wir unser Leben gestalten können, was wir tun können. Wir können die Zeit mit x-beliebigen Dingen verbringen. Wir können die Zeit tausendfach vertrödeln. Und das wäre wirklich schade. Ja, es wäre nicht nur schade, wenn wir die Zeit vertun, sondern es wird uns auch in Ewigkeit zum Schaden werden. Das muss man auch sehen. Nehmen wir uns kurz noch ein anderes Beispiel. Gehen wir weg von dem Läufer, der im Wettkampf steht, gehen wir zu einem Bergsteiger über. Ein Bergsteiger hat das feste und innerliche Ziel vor Augen. Ich möchte den Berggipfel erreichen. Ich möchte da hinaufkommen. Und er ist sicherlich von diesem Gebirgsmassiv ergriffen und er hat es sich vielleicht schon länger vorgenommen, den Berg möchte ich mal endlich besteigen, diesen Gipfel, den möchte ich bezwingen. Und er sagt auch nicht, hierzu brauche ich keine Anstrengung, das geht schon von alleine, da brauche ich auch gar keine Klimmzüge machen. Nein, also wenn er wirklich in ein Gebirgsmassiv reingeht, dann weiß er, dass hier seine ganze Kraft gefordert wird, vollen Einsatz. Er weiß, da ist höchste Motivation gefragt. Und in der Steilwand drin, wenn er da dann angeseilt ist, da tut der Bergsteiger einen Klimmzug nach dem anderen, so ganz konzentriert, aber zielgerichtet. Hat er einen Klimmzug getan, dann streckt er sich aus nach dem nächsten. Nach dem einen Kraftakt folgt der nächste. Und wieder wird ein neuer Haken eingeschlagen, wo man das Seil festmachen kann. Und dann streckt man sich aus zum nächsten Zug. Also ein kraftvolles, gleichmäßiges Besteigen des Berges. Und der Bergsteiger, der freut sich, Stück um Stück, wo er höher kommt. Jedes Stück, das er hinter sich liegen lassen kann. Und er streckt sich laufend aus, wie auch Paulus sagt, nach vorne, vielmehr nach oben. Ein Bergsteiger, der geht nicht 50 Meter hoch und schaut dann wieder zurück und sagt, wie schön war es unten. Nein, er sagt, ich möchte hochkommen. Ähnlich sollte das Verhalten in unserem geistlichen Leben aussehen. Wir sollten wirklich das Ziel vor Augen haben, wir sollten uns nach vorne ausstrecken und wissen, dass es sich lohnt, dem Herrn Jesus zu leben. Und wir müssen immer wieder dabei aufpassen, sicherlich auch in dem neuen Jahr, dass wir keine Schritte zurück machen oder dass wir gar vom Ziel abweichen. Es kann natürlich sein, dass man auch müde wird. Dass man manchmal meint, die Kraft, die reicht nicht aus. Mir geht es oft so. Und sicherlich sind auch Ruhepausen gelegentlich nötig. Der Herr Jesus hat auch zu seinen Jüngern gesagt, ruhet ein wenig nach einem heftigen Einsatz. Und wir müssen auch Ruhephasen wahrnehmen. Der Herr hat uns auch den Sonntag gegeben, hat uns einen Ruhetag gegeben. Wir brauchen uns nicht ständig in Aktivitäten verlieren. Jedoch müssen wir uns auf der anderen Seite aber auch vor dem Einschlafen hüten. Man kann auch geistlich einschlafen. An solche Leute schreibt auch der Brief an die, der Schreiber des Hebräerbriefs, Hebräer 12, Vers 12. Und der Schreiber sagt, geh weiter. Streck dich wieder aus. Bleib nicht auf der Strecke liegen. Hebräer 12, Vers 12. Darum recket wieder aus die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie. Mach wieder neue Schritte. Setz dich wieder in Bewegung, so wie der Herr die Kraft gibt. Und ich möchte nur ganz kurz zu einem dritten und letzten Punkt kommen. Erstens aufhalten in der Vergangenheit, zweitens die Gegenwart, drittens die Zukunft. Philipper 3, Vers 14. Eins aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir ist und jage nach dem Ziel, dem Kampfpreis der himmlischen Berufung, Gottes in Christus Jesus. Also hier sehen wir ganz deutlich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und das ist interessant. Paulus sagt nicht nur, dass er sich ausstreckt, sondern er sagt sogar, ich jage. Normal kennt man Jagen von dem Jäger, wenn der einem Wild nachjagt. Paulus sagt, ich jage. Nach was jagt denn Paulus? Er jagt nach dem Ziel. Er jagt dem Ziel hinterher. Er hat das Ziel in seinem, wenn man mal sagen darf, in seiner Flinte. Er hat das Ziel im Visier, in seiner Flinte, die er, wenn wir an den Jäger denken. Er jagt dem Ziel hinterher, hat das Ziel vor Augen. In dem Ziel liegt auch die Zukunft. Die Welt, die trauert den Jahren hinterher, weil sie keine Zukunft hat. Wir als Christen, wir dürfen auf die Zukunft schauen. Wir dürfen dem Ziel hinterherjagen. Die Welt, die konzentriert sich auf das Diesseits. Wir dürfen uns auf das Jenseits konzentrieren. Im Jenseits hat die Welt nichts zu erwarten. Wir aber haben alles zu erwarten. Die Welt hat im Jenseits Unannehmlichkeiten im Totenreich. Und danach kommt der zweite Tod und dann die Hölle mit Qual und Pein. Wir als Kinder Gottes dagegen, wir dürfen aus Gnade in die ewige Herrlichkeit eingehen. Und wie bereits erwähnt, die Errettung, die gibt uns der Herr aus Gnade. Die muss uns nicht verdienen. Bei der himmlischen Berufung, da sieht es etwas anders aus. Da sind wir daran beteiligt. Und es lohnt sich, dafür zu kämpfen. Paulus sagt an anderer Stelle, kurz vor seinem Abscheiden in 2. Timotheus 4, Vers 7 und 8, ich habe den guten Kampf gekämpft. Er hat einen Kampf gehabt und er hat gekämpft. Und er sagt am Ende seines Lebens, ich habe den Lauf vollendet. Und er kann sagen, ich habe den Glauben bewahrt. Wie wunderbar, wenn das jemand in seiner letzten Stunde noch sagen kann. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe getan vor den Herrn, was ich konnte. Ich habe den Lauf vollendet und ich konnte auch den Glauben bewahren. Und Paulus konnte sogar sagen, hinfort liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, welche mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tage zuerkennen wird. Also Paulus wusste darum, beim Herrn, da wird es etwas dafür geben, für den Einsatz, den er gebracht hat. Und lassen wir es bitte nicht außer Acht, im Himmel gibt es Belohnung. Wir haben hier diesen Vers, sieh, ich komme bald. Und an anderer Stelle sagt der Herr, mein Lohn mit mir. Ich komme bald und mein Lohn mit mir. Es gibt im Himmel Kronen, verschiedenartige Kronen, die der Herr seinen Kindern geben möchte. Und sicherlich wäre es sehr schön, wenn jeder von uns eine schöne Belohnung vom Herrn bekommen würde. Einen herrlichen Platz im Himmel. Hierzu vielleicht noch ein paar mahnende Worte eines Auslegers. Dieser Ausleger sagt, viele Christen geben sich mit Bemühungen zufrieden, die nicht zu Blutvergießen führen. Und er sagt, sie geben, was sie ohne Probleme entbehren können. Ihre Gaben sind abgelegte Dinge. Und wenn sie diese weggeben, so bluten sie nicht, sagt der Ausleger. Und er sagt weiter, sie nehmen am Opfer teil, solange es das Leben nicht mit einbezieht. Wenn es wirklich um Wichtiges geht, so sind sie unauffindbar. Sie sind die Ersten, die einen Sieg feiern. Sie geben willig ein wenig Geld für farbige Dekoration, für Plakate und Palmzweige. Doch wenn das Hurra und das Hosianna in drohendes Getümmel umschlägt und Golgatha in sich kommt, dann stehlen sie sich heimlich davon. Bei dem Apostel Paulus war dies nicht so. Er hat immer Stellung behalten. Er war bereit, alles für Christus zu geben, um ihn zu gewinnen. Wenn es nötig sein sollte, sogar sein eigenes Blut für ihn zu vergießen. Von Hudson Taylor stammen folgende Worte. Hudson Taylor sagte, es ist unbedingt notwendig, dass wir uns selbst für das Leben der Welt hingeben. Und er sagt, zum Fruchttragen gehört Kreuztragen. Wir wissen, wie der Herr Jesus Frucht brachte. Nicht nur, indem er sein Kreuz trug, sondern auch, indem er daran starb. Wie viel wissen wir von der Gemeinschaft in diesem Tod? Hudson Taylor sagt, es gibt zwei Christusse. Oder scheinbar zwei Christusse. Einen harmlosen für die harmlosen Christen und einen leidenden für die außergewöhnlichen Christen. Und doch sagt er, es gibt einen Christus. Schließlich sagt noch ein anderer Ausleger, die Erkenntnis Christi in Herrlichkeit war das wichtigste Ziel von Paulus. Und dieses konnte nicht erreicht werden, ohne dass in ihm das heftige Verlangen entstand, ihn, also Christus, an dem Ort einzuholen, wo er war. Er wollte Christus gewinnen. Und wir sehen das auch in diesem Text. Paulus erkannte, dass die Selbstzufriedenheit das geistliche Grab auf Erden ist. Und zum Abschluss jetzt noch eine Frage an uns, an dich und an mich. Sind wir eigentlich noch von Christus ergriffen? Haben wir das Verlangen, Christus zu gewinnen? Haben wir das himmlische Ziel vor Augen? Ich denke, es ist nur noch eine kurze Zeit, es ist nicht mehr lange. Dann werden Gläubige aus allen Völkern, Stämmen, Sprachen und Nationen in Herrlichkeit mit Christus regieren. Lassen wir uns wieder ganz neu dazu anreizen. Lassen wir uns wieder ganz neu von Christus ergreifen und uns von ihm erfüllen, gerade jetzt auch in diesem neuen Jahr. Vielleicht nicht alles an einem Tag, aber mehr und mehr in dem Jahr 2012. Schau nicht zurück, bleibe nicht stehen, sondern mach's wie Paulus, schau nach vorne, strecke dich aus nach vorne, jage dem Ziel nach, auch im Jahr 2012. Amen. Ich möchte noch beten mit uns. Lieber Vater im Himmel, wir staunen immer wieder, was wir in deinem Wort lesen. Und wir staunen darüber auch, wie Apostel Paulus gelebt hat und wovon er wirklich ergriffen war. Und wir müssen bekennen, dass wir nicht immer so von dir ergriffen sind, wie es ein Apostel Paulus war. Aber Paulus sagt, wir sollen auch seinem Beispiel nachfolgen oder wir sollen auch ihn nachahmen und auch seinen Wandel nachahmen. Wir bitten dich, Herr, dass du uns dabei hilfst, auf solche Vorbilder zu schauen, aber vor allen Dingen auf dich selber, Herr Jesus. Und dass wir immer mehr uns dir hingeben, um immer mehr auch dich zu erkennen und um von dir ergriffen zu sein. Und du weißt, es fällt uns alle nicht immer leicht in den alltäglichen Dingen, die uns umgeben, in den Dingen, die jeden Tag da sind. Jeder ist in andere Dinge hineingestellt, in seiner persönlichen Umgebung, in Gesellschaft, Beruf und Familie. Wir möchten dafür beten, Herr, dass du jedem dabei hilfst, immer wieder den Blick auf dich zu richten und den Kontakt zu dir zu halten, sich von dir erfüllen zu lassen und einfach von dir ergriffen zu sein. Wir möchten dir dafür danken. Wir möchten dir danken auch, wenn Matthias auch morgen wieder auf die Reise geht, Herr, dass du auch ihm hilfst, dass ihn auf bewahrst, auf seinen Wegstrecken, dass du auch ihm die Gnade gibst, Herr, auch die restliche Zeit der Bibelschule auch gut zu absolvieren. Und auch möchten wir dir danken, dass auch er den Blick hat, auch in die Mission. Wir möchten auch dafür beten, Herr, dass du ihn weiterhin begleitest und segnest auf seinen Wegen, die du ihm zeigst. Wir möchten dich bitten, Herr, dass er auch alle Zeit deine Kraft haben darf und erfüllt sein darf von dir und deinem Wort. Und danken dir, Herr, dass du uns allen das auch gibst, dass wir diesen Blick haben, für dich zu leben und dir zu dienen und auch dein Evangelium auch hier vor Ort zu verbreiten. Wir möchten dir auch ganz herzlich danken für die Räume nebenan, die wir auch von dir so zur Verfügung bekommen haben. Wir hätten es nie gedacht, dass das direkt in der Nachbarschaft sein wird, aber du, Herr, hast es geschenkt. Und du, Herr, weißt auch ganz genau, was alles gemacht werden muss und wie alles gehen kann. Du weißt ja auch um die finanziellen Mittel, wie alles möglich ist. Wir möchten dich preisen, Herr, dass du ein wunderbarer und großer Herr bist. Und wir wissen, dass bei dir kein Ding unmöglich ist. Und wir dir danken, Herr, dass du uns allen hilfst, zusammenzuhalten, nicht nur um Räumlichkeiten willen, sondern weil wir deine Kinder sind. Und weil wir zu dir gehören, weil du uns hierher gesetzt hast. Und dafür möchten wir dich preisen. Danke dir, dass du mit uns in das neue Jahr gehst, mit uns jetzt auch in die neue Woche gehst, Herr, und deinen Segen schenken möchtest. Lob und Dank sei dir dafür. Amen.